Ja, guten Morgen, herzlich willkommen unter Gottes Wort, unter dem Wort, von dem wir glauben, dass Gott durch die Bibel spricht und an den Gott, von dem wir glauben, dass er in der Lage ist, unmittelbar in unser Leben hineinzuwirken, Dinge zu verändern, wenn wir es zulassen. Gottes Wirken geschieht ja nicht automatisch, auch nicht in dieser Welt. Sehr häufig liegt es auch daran, was wir auch möchten, denn Gott akzeptiert unseren Willen und unsere Entscheidung. Kleiner Hinweis noch zu dem Bibelpunkt, auch gerade für Eltern, Kindern und so ist es vielleicht ganz wichtig, diese Fragen, fast nach Karneval und so, wie stehen wir zu diesen Themen, also da möchte ich nochmal einladen, am Dienstag zu kommen, scheint mir doch nicht unwichtig zu sein, weil auch unter christlichen Gruppierungen da ganz unterschiedliche Meinungen kursieren. Und wenn dann die Tochter oder der Sohn eingeladen wird zur Fastnachtsparty, was machen wir denn dann? Ähnliches erleben wir auch im Oktober, da ist dann das Kind eingeladen zur Halloween-Party. Und jetzt? Was sagst du jetzt? Ist es dann vom Bösen? Oder man könnte sagen, mit dem Thema heute, wir gehen ja weiter, vielen Dank, ist es dann eine Versuchung des Bösen? Ist es eine Prüfung Gottes? Also einfach auch da nochmal der Hinweis, wer Freudigkeit hat, wer Zeit hat, darf da gerne am Dienstag dabei sein. Heute also ich mache das andermal hier, was ich davor hatte. Gut, also Versuchung oder Prüfung, Teil 2. Vor 2 Wochen war ja Teil 1. Wer da war, möge sich nochmal dran erinnern. Ich werde nicht nochmal alles wiederholen. Das kann man ja heute über die Technik sehr gut bewerkstelligen, sich nochmal nachhören, um was es da ging. Versuchung oder Prüfung, Fragen, die wir manchmal haben, wenn Dinge geschehen in unserem Leben, die schwierig für uns sind, ganz unterschiedlicher Art. Also die glatten, die schönen, die positiven Dinge gehören in der Regel nicht in diese Kategorien, aber die schwierigen Herausforderungen, die Schicksalsschläge, die bösen oder schwierigen oder schweren Neuigkeiten unseres Lebens, die können wir dann häufig unter diese 2 Kategorien einordnen. Das fällt manchmal sehr schwer, deswegen ja auch diese 2 Predigten. Letzten Sonntag war Stephanus Prinz hier, ich war in der christliche Gemeinde Landwattenstraße, da bringe ich auch liebe Grüße mit, war schön gewesen, habe gehört, hier war es auch schön, so soll das sein. Ich finde es überhaupt gut, wenn wir als Gemeinden miteinander immer wieder in Kontakt sind. Keine Kirche, keine Gemeinschaft oder Gemeinde kann alleine den Auftrag erfüllen, den wir haben in dieser Zeit, auch in dieser Region. Heute nun also 2. Teil, Prüfung oder Versuchung. Und zwar soll es um folgende Gedanken gehen, um folgende Punkte, 3 Stück. Einmal möchte ich etwas sagen über schnelles Denken, dann über langsames Denken und über Hiobs Geschichte. Und warum dann Sternchen ist, das sage ich dann gleich. Ich werde auch gleich die Hausaufgabe auflösen, da war ja was gewesen, wer es noch weiß. Ja, habe ich nicht vergessen, werde ich gleich was zu sagen. Aber zunächst mal etwas über diesen ersten Punkt, schnelles Denken. In letzter Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema und habe auch einiges gelesen. Habe ich ja schon mal gesagt, wenn man sich mit was beschäftigt, ich gebe den Rat, zuerst schauen, was sagt die Bibel dazu? Und dann kann man auch noch gucken, was gibt es denn sonst noch für schlaue Leute, die sich mit dem gleichen Thema vielleicht beschäftigt haben. Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Vor allen Dingen sind nicht wir das Maß der Dinge. Ja, wir können auch ganz viel lernen von anderen Menschen. Und also schnelles Denken ist so der erste Punkt. Das schnelle Denken wird beschrieben, das geschieht intuitiv. Da muss man eben nicht überlegen, das ist in der Regel, da steht es ja auch da, eher unüberlegt und häufig emotional. Intuitiv und emotional eher unüberlegt. Also wird nicht so lange nachgedacht, das ist so ein ganz schnelles, also ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, eben intuitiv oder emotionales Denken so. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, nachher werden wir mal 1, 2 sehen. Die kennen wir quasi permanent aus dem Alltag. Das ist was, was immer wieder geschieht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eben auf diese Hausaufgabe, wer da war, aufmerksam machen. Ich habe sie nochmal hier schriftlich mitgebracht, für die, die sie vergessen haben. Und für die Gäste unter uns, keine Sorge, nicht, dass man denkt, hier gibt es immer Hausaufgaben. Das war so mehr auch humorvoll, aber nicht unwichtig. Die lautete folgendermaßen, ich habe gesagt, ich sage sie nur einmal, hier steht sie nochmal auf schwarz auf weiß. Also ein Ball und ein Schläger kosten zusammen 1,10 €. Der Schläger kostet 1 € mehr als der Ball. Wie viel kostet der Schläger? So. Und zwischen 70% und 90% derjenigen, und da gehöre ich auch dazu, die diese Frage beantworten, kommen zu folgendem Ergebnis. Der Schläger kostet 1 Euro, ist ja klar, der Ball 10 Cent, also sind zusammen 1,10 Euro, ist ja klar. Er ist aber falsch. Ist falsch. Ist leider falsch. Und als ich dann gelesen habe, dass es falsch ist, dachte ich, das kann nicht sein. Also entweder also 10 plus 1 Euro, 1,10 Euro, hä? Ist doch nicht falsch. Es ist aber falsch. Und Wissenschaftler haben unter anderem diese Aufgabe, die ich euch, also dieses Beispiel eben weitergegeben habe, Tausenden von Menschen unterbreitet, Tausenden. Diese auf Tausenden und geguckt, was ist das Ergebnis? Und eben die allermeisten waren falsch, falsch gelegen. Das ist eine falsche Antwort. Und ich löse es auch nicht auf, das darfst du selber machen. Ja, ich kenne natürlich die richtige Antwort, vielleicht kennt ihr auch alle die richtige Antwort, vielleicht hat auch keiner falsch gedacht, mag ja sein. Aber das ist ein Beispiel für schnelles Denken. So intuitiv, ist doch klar, ist doch logisch. Ah ja, klar, was denn sonst? Ja. Aber es ist falsch, die Antwort ist falsch. Und ich eben gibt ja viele dicke Bücher neben der Bibel, das ist zum Beispiel so ein dickes Buch, das ist genau das Gleiche wie hier und da geht es um schnelles und langsames Denken und über dieses Buch, ich habe mir das vor 2-3 Jahren schon mal angeguckt, dachte ich, das ist mir zu dick, das lese ich jetzt nicht, aber jetzt irgendwann habe ich es dann mal angefangen zu lesen, bin noch gar nicht so weit, also ich habe schon mehr gelesen, aber das heißt so ein Zettel drin, manchmal lese ich es dann auch nochmal. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Warum ist Zögern ein überlebensnotwendiger Reflex und warum ist es so schwer zu wissen, was uns in der Zukunft glücklich macht? Daniel Kahnemann, so heißt er, Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit, zeigt anhand ebenso nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welche mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können. Und vorne heißt es hier, von diesem Mann, ganz sicher einer der wichtigsten Psychologen unserer Zeit. Das Erscheinen dieses Buches ist ein Großereignis. Muss man nicht lesen. Ich mache es ja für euch im Grunde. Plus dem Wissen der Bibel sind solche Sachen echt hilfreich. Echt hilfreich. Enorm hilfreich. Und was dieser bedeutende psychologische Forscher und Nobelpreisträger unserer Zeit herausgefunden hat, betrifft auch uns Christen. Da bin ich mir 100% sicher. Weil... Vergesst das gar nie. Christen sind auch Menschen. Wir begegnen Christen, die das nicht mehr glauben. Die sich auch so verhalten. Übermenschen oder irgendwas. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, das ist ja viel menschlicher, wie sie glauben. Das ist ja viel menschlicher. Nur das wird fromm verpackt. Fromm verpackt. Denkt immer dran. Nicht nur die Verpackung zählt. Auch der Inhalt. Und ich hätte am liebsten heute, aber ich habe es jetzt gelassen, ich habe es heute Morgen nochmal angeguckt, wer 1987 schon gelebt hat, das sind die meisten hier, da war ich, wie alt war ich denn da? 16, das kann man sich ausrechnen, ne? 16, 1987, habe ich noch nicht viel Fernsehen geguckt, aber ab und zu kam diese Werbung. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist lange, lange, lange lief das. Zarteste Versuchung. Da wird das Wort Versuchung so rum, so positiv, so süß, so Schokolade und so. Und das kennen wir heute auch. Das Wort Versuchung wird manchmal in Zusammenhang gebracht mit Essen oder so. So natürlich, also nicht positiv, auch nicht negativ, so eine Mischung. Ja? Schokolade ist ja, schmeckt ja lecker. Ja? Wer es mag, ist gut. Ich mag das auch. Aber Versuchung, das Wort, wir haben das letztes Mal gesehen, vor 2 Wochen, hat eigentlich was mit dem Bösen zu tun. Das ist immer schwierig, wenn die Dinge, die mal, wie sagt der Prophet, die mal sauer waren, süß genannt werden und umgedreht. Das ist ganz schwierig. Und deswegen ist es toll, wenn man wissenschaftliche Dinge anhand der Schrift quasi bestätigt findet. Die Bibel sagt das auch schon. Die Bibel kennt das. Es betrifft also auch Christen. Wir entscheiden, wir, also ich, du, ich auch, wir. Entscheiden überwiegend, emotional und besprechen so wenig unsere Überlegungen mit den Menschen, die direkt beteiligt sind, Folge, falsche End- oder falsche Unterscheidungen. Du musst es nicht glauben, kannst du sagen, bei mir ist das nicht so. Ich bin ganz anders. Mir passiert das nicht, ist ja schön. Hörst du trotzdem an. Hörst du trotzdem an. Das heißt also, schnelles Denken Vorschnelle Entscheidung. Man nennt es auch Urteilssprünge. Macht man einfach so einen Satz und dann ist man irgendwo, dann ist alles klar. Geschieht oder geschehen auch bei der Frage, ist etwas eine Prüfung Gottes oder eine Versuchung des Bösen? Ich habe das letztes Mal erklärt. Auch anhand dieser neuen Genfer Übersetzung, die uns die Entscheidung abnimmt, Jakobus 1, ich habe die Bibelstellen ja gezeigt, ziemlich viel ausführlich auch darüber gesprochen, dass Versuchung grundsätzlich etwas mit dem Bösen zu tun hat und Prüfung grundsätzlich etwas mit Gott zu tun hat. Das Problem ist, dass es manchmal gleich aussieht. Das ist das Problem. Deswegen diese Jakobusstelle, wo es heißt, Gott versucht niemanden und Gott kann auch nicht versucht werden. Und Gott versucht niemanden zum Bösen. Und wenn wir aus dem Zusammenhang auch das Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung uns vor Augen führen, dann wird uns klar, was das eigentlich meint. Weil im Grunde ist es ja, wieso soll ich zu Gott sagen, führe uns nicht in Versuchung, wenn Gott gar nicht versucht. Wenn die Bibel sagt, Gott versucht nicht zum Bösen, wie soll ich das dann beten? Gemeint ist im Grunde, dass ich, und das ist völlig in Ordnung, und das meint auch Jesus, dass ich bete, Herr, bewahr mich vor diesen Angriffen des Bösen. Bewahr mich vor Versuchungen in meinem Leben. Und das passt. Ja. Aber dieses wörtliche, Herr, führe du mich nicht in Versuchung, das, als ob er das tun würde. Ja. Das ist manchmal wichtig, solche Zusammenhänge, sonst kommen wir bei solchen Bibeltexten ins Schleudern und verstehen es nicht und sehen da Widersprüche. Also dieses schnelle Ding, dieses schnelle, das kann eine große Gefahr sein. Und da gibt es Leute, die sich eben jahrzehntelang, muss man sich mal vorstellen, nur mit dem beschäftigen und einen Nobelpreis kriegen, die Frage, wie treffen Menschen Entscheidungen? Das ist erstaunlich. Ja. Und unser Leben ist voller Entscheidungen. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Da gäbe es auch zig Informationen, wie viele Entscheidungen der Mensch pro Tag etwa fällt. Wie viele wir heute schon gefallen haben. Gefallen. Ich entfälle eine Entscheidung. So oder so. Das Hemd oder jenen Pulli hier. Die Hose oder hier. Entscheidung. Noch ein Stück Toast? Nee. Ein Ei heute? Ja, ne? Ja. Hab ein Ei heute gegessen. Noch jemand? Ja. Entscheidungen. Das sind keine großen Dinge. Keine Probleme. Es gibt aber auch andere Entscheidungen, die sind extrem wichtig, weil sie Konsequenzen haben. Ob ich einen Toast mehr oder weniger esse, keine großen Konsequenzen. Andere Entscheidungen sind enorm. Manchmal sind es winzige Entscheidungen. Wie sagt die Bibel? Die kleinen Füchse, oder? Winzige Dinge, die ganz große Konsequenzen haben. Als ich damals zum Glauben kam, ich hatte meinen Traumberuf gefunden. Polizist war ich ja, war mein Traumberuf. Schon immer. Seit ich auf der Welt war, ich wollte immer Polizist werden. Und ich bin es geworden. Es war mein Traum. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, ja oder nee. Es war so. Frag meine Eltern, ja. Das war es immer. Immer. Und es war dann auch so. Andere wollten das auch werden, Kindergarten, die wollten da. Aber bei mir blieb das. Ich wollte es einfach. Und ich wurde es dann. So, und jetzt kommt plötzlich Gott ins Spiel. Und jetzt plötzlich hatte ich den Eindruck, Gott will was anderes. Und jetzt war die Frage der Entscheidung. Und ich würde heute sagen, das war, würde ich mal behaupten, das größte Opfer meines Lebens. Meinen Traumberuf. Weg. Und dann irgendwie, Pastor war gar nicht, fängt so auch mit P an, aber war gar nicht im Blick, überhaupt nicht dran gedacht, Bibelschule so. Und weil ich mich nicht selber berufen wollte, so habe ich gesagt, gut, dann muss er irgendwie dafür sorgen, dass, ich kenne mich nicht aus, ja, weiß was ich, Bibelschule, theologische Ausbildung, keine Ahnung. Und dann kam jemand, den ich irgendwo traf, bei einem Konzert, beim Kaffeetrinken hinterher. Und der hat mir von der Bibelschule erzählt. Und dann habe ich gedacht, ob das jetzt sowas ist von Gott? Oder ist es der Feind? Könnte ja der Feind sein. Wenn der heute hier reinkäme, der wüsste nicht, wer ich bin. Wir haben uns nie wieder getroffen. Und ich habe mich wegen diesem Mann an der Bibelschule, und dann ging das immer so weiter. Es gibt noch viele andere, aber ich will nur sagen, stell euch mal vor, ich hätte den nicht getroffen. Und wäre aufgrund dieser Information, hätte ich nicht die Entscheidung getroffen, da rufe ich doch mal, in Königsfeld war das damals an. Rufe ich mal dort an. Wenn der nicht, versteht ihr, was ich meine? Kleine Dinge und am Schluss. Und das kennen wir alle. Diesen Menschen nicht angesprochen, wäre das nicht, boah. Diese Entscheidung. Entscheidungen sind enorm wichtig. So, und hier geht es eben darum, dass man manchmal vorschnelle Entscheidungen trifft, sogenannte Urteilssprünge, überlegt nicht groß und dann hat es Konsequenzen eben. Und auch bei der Frage der Prüfung oder der Versuchung. Beispiel, ein negatives Beispiel. Es wird relativ deutlich gemacht, dass diese schnelle Entscheidung oder dieses schnelle Denken in den meisten Fällen sehr gefährlich ist. Sehr gefährlich. Bevor ich darauf komme, beim Einkaufen zum Beispiel erleben wir das auch. Da läufst du vorbei, dann siehst du Angebot. So, und dann plötzlich überlegst du dir, ja, Moment mal, ich will es zwar gar nicht kaufen, aber es ist ja im Angebot. Ja, wenn es im Angebot ist, dann könnte ich es doch auch kaufen. Ist ja im Angebot. Jeder, der ein bisschen mit Werbung, der sagt, ja genau, deswegen gibt es ja auch die Angebote. Deswegen gibt es es doch. Damit du auf die Idee kommst zu sagen, ich könnte mir das ja kaufen, ist ja im Angebot. Ja. Dann entfällt man Entscheidungen. Das sind meistens auch alles so keine so großen Sachen. Aber manchmal sind es große Dinge. Und dann geht es hier um Prüfung oder Versuchung. Das ist schon eine größere Sache, wie so ein Angebot. Und bei den Christen gibt es ein Problem, eine Gefahr, dass sie dann denken, zum Beispiel jetzt, wir nehmen jetzt nicht den Apfel, das Brot, wir nehmen jetzt mal ein Auto oder ein Haus oder halt was Größeres, was Teures. Also du überlegst dir das so im Auto, ein Angebot, dann siehst du ein Angebot, ein günstiges Auto. Für dich denkst du, willst du jetzt im Moment meistens, dann kaufst du das Auto, weil es im Angebot war. Und hinterher überlegst du dir, Mensch, ich habe es eigentlich bloß gekauft, als es im Angebot war. Ich hätte es anders schon noch ein, zwei Jahre. Ah, und dann sind dann möglicherweise Tausende von Euro, weil es im Angebot war. Ja, solche Sachen, dann kann es schon mehr wehtun, auch vom Finanziellen her. Wenn jetzt, also deswegen hier das Negativ, der heult ja schon halber hier. Also jemand steht vor einer Entscheidung oder vor einer Unterscheidung, ist es eine Prüfung, ist es eine Versuchung, was auch immer, ist egal, um was es geht, aber jetzt größere Dinge. Intuitiv hat er möglicherweise sofort eine End- oder Unterscheidung parat. Das muss vom Feind sein. Oder das ist von Gott. Das wollte ich noch kurz sagen, fällt mir gerade ein. Bei dem Autokauf, jetzt könnte er natürlich sagen, der Christ, das hat jetzt Gott so geführt, dass es im Angebot war. Und weil es im Angebot war, war es von Gott. Und das finde ich ganz gefährlich, so ein Denken. Weil stell dir mal vor, da kommt übermorgen an einem anderen Autoding vorbei, jetzt gibt es das gleiche Auto, wo noch billiger ist. Dann kriegt er echt ein Problem. Weil er denkt, ja, habe ich jetzt, war das jetzt doch nicht von Gott? Weil da ist ja noch, ja, hätte ich jetzt das Auto, weil das ist ja noch günstiger von Gott. Wisst ihr, immer von Gott, immer Gott oder den Feind. Kann auch den Feind immer nehmen. Das war der Feind. Ja. Also ich mache mich auf zum Gottesdienst hier in der Gnadenkirche, habe einen Autoschaden, irgendwas mit dem, nehme mal das Auto. Dann denke ich, jetzt wollte Gott nicht, dass ich in den Gottesdienst gehe? Oder war das ein feindlicher Angriff? Das heißt, die Christen haben etwas, was Ungläubige nicht haben. Die haben die Chance, aber auch die große Gefahr, Dinge zu vergeistlichen. Ja? Wenn ich mich irgendwo bewerbe, habe ich mit Leuten, mit jungen Menschen schon gesprochen drüber, die dann sagen, Herr, was willst du, welchen Beruf oder so? Und dann bewerben die sich auf eine Stelle und jetzt kriegen die Stelle. Na, was sagen sie? Danke, Herr, hast Gebet erhört, super und so. Ne? Kein Problem, kann man so sehen. Das Problem wird dann kommen, wenn die jetzt zwei Zusagen haben. Dann können sie entweder sagen, das wäre relativ weise, oh danke Herr, ich darf auswählen, wunderbar. Das wäre die positive Variante. Die negative Variante ist, oh nein, zwei Stellen können ja Gott, ich kann nicht bei zwei anfangen, was soll ich denn jetzt machen? Herr, jetzt bin ich ja noch mehr verwirrt. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, was machen eigentlich die ungläubigen Menschen, wenn die sich bewerben und eine Stelle kriegen? War das denn Gott oder was? Oder der Feind? Hat das denn immer wirklich mit Gott zu tun? Ist es immer Gott? Die Bibel sagt ja, als Christen sollen wir Gott in alles mit einbeziehen. Und das ist gut. Aber man kann das zu schnell machen. Und da muss man echt aufpassen, aus meiner Sicht. So aufgrund der Erfahrung, auch so in den, was weiß ich, wie viel, zwei Jahrzehnten jetzt so Gemeindearbeit und mit Christen und Menschen und Seelsorge und so. Dass man einfach aufpassen muss, deswegen soll es auch ein bisschen darauf hinweisen. Also, er spricht möglicherweise mit Menschen, die ihn unterstützen. Na, das ist natürlich keine Kunst. Die Leute hier haben herausgefunden, Menschen lernen immer dann, wenn sie mit Menschen sprechen, die ihnen eine andere Meinung servieren. Weil dann müssen sie sich auseinandersetzen. In dem Moment, wo ich nur mit Dingen, mit Menschen spreche, die das auch so sehen wie ich, wird es schwierig. Weil dann nicken wir beide und sehen, alles klar. Das ist immer schwierig. Deswegen sagt man, Auseinandersetzung heißt Wertschätzung. Also eventuell spricht man mit Menschen, die ihn unterstützen, betet vielleicht auch drüber und kommt dann zum gleichen Ergebnis wie er. Ja genau, passt. Sehe ich wunderbar, sehe ich genauso. Ja. Und da merken wir einfach, wie leicht wir uns auch selber täuschen können. Ja. Das scheint sich jetzt zu bestätigen. Das gibt wieder ein gutes Gefühl. Das passt alles total. Das passt total. Und wir könnten biblische Beispiele finden von Menschen, wo das so war. Ja? Und deswegen gibt es, heute Morgen habe ich das auch gelesen bei dem Gleichnis vom Ackerfeld, wenn es heißt, Menschen, die zum Beispiel voller Begeisterung das Wort aufnehmen, intuitiv, schnell, genau, Amen. So, und jetzt kommen die Probleme. Und dann? Jetzt wird es schwierig. Und dann? Oder in anderen Gegenden dieser Welt. Jetzt kommt Verfolgung. Und dann? Dann wird man sehen, ob man mit diesen schnellen Entscheidungen, ob das wirklich langfristig hält. Ja. Es gibt viele, viele gute biblische Beispiele, die man da erfinden kann. Also dieses schnelle Denken, was intuitiv geschieht, was emotional geschehen kann, was manchmal nicht überlegt ist. Und da jetzt die andere Seite, dieses langsame Denken, heute ist es ja so, schnell und langsam, was ist besser? Die meisten würden sagen, ja schnell, wer will ein langsames Auto? Wer will denn langsam sich weiter, na schnell, schnell. Das heißt, die Geschwindigkeit ist in unserem Kopf drin und wir haben als Kinder früher Quartett gespielt, so mit Karten. Und da haben wir bevorzugt auch die KMH, ja. Und dann, wenn du dein Auto hattest, 220 km/h und der andere 160, hast du gewonnen. Ja. So. Die Geschwindigkeit ist heute schon wichtig. Und das erleben wir durch die ganzen Fastfood-Geschichten. Schnell, schnell, schnell. Du bekommst das Essen, bevor du es bestellt hast. So, in diesem Stil. Ja. Und jetzt das langsame Denken meint also jetzt nicht, naja, langsam im Negativen, sondern langsam im weisen Sinne. Im weisen Sinne. Abwartend. Rational, also überlegen, hier überlegen, abwägen, prüfen, das ist das, was langfristig zählt. Das haben diese Leute herausgefunden und das lehrt die Schrift auch. Das heißt also jetzt Situationen durchbeten, durchdenken, mit beteiligten Personen sprechen, ist enorm hilfreich, enorm hilfreich, enorm hilfreich. Hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem, weiter weg, gar nicht hier in der Gegend oder so, jemand, der in der Gemeinde ist und da ist jemand auf ihn zugekommen und diese Person, die war in dieser Gemeinde bekannt für intuitive, schnelle, emotionale Ideen, sage ich mal. Und sie hatte immer wieder solche Ideen dann vorgebracht und es war nicht immer so leicht, weil meistens da kam meistens nichts bei raus. Und jetzt war es in der Situation so, dass die Person kam und hat gesagt, ja, der Herr und so, ist ganz klar, und ich soll in eine andere Gemeinde gehen. Und dann haben die gesagt, oh ja, wie hat Gott dir das denn so, oder wie kommst du? Ja, aber, und so. Und dann haben die, und der hat mir erzählt, der Leiter hat gesagt, alle, die mit ihm, mit diesem Menschen, mit diesem Mann gesprochen haben, haben gemerkt, alles, was er jetzt sagt, sind einzig Rechtfertigungen für sein Verhalten. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt also zum Beispiel eben, der Herr hat mir das gezeigt, Bernd, und damit ist das Gespräch beendet. Was will denn der Bernd noch sagen? Er kann doch gar nichts mehr sagen, weil der Herr hat es mir gezeigt. Ja? Wenn er sagen würde, ja, aber hast du bedacht, würde ich sagen, du, der Herr hat mir gezeigt, dann muss ich nichts mehr bedenken. Ja? Und wie zu befürchten war, ging das dann schief. Ging schief. Und ja, Leute und so, und der Herr, Und das war nicht der Herr. Ja, es war sein Wunsch, es war eine Intuition, es war seine Emotion. Deswegen durchbeten, auch mal dranbleiben, durchdenken, drüber nachdenken, mit beteiligten Personen sprechen, ist enorm hilfreich, haben diese Menschen herausgefunden. Und deswegen die Frage, führt mich diese Situation, der ich jetzt gerade bin, diese herausfordernde Phase meines Lebens, tatsächlich in etwas Böses hinein, dann wäre es eine Versuchung. Versuchung hat immer mit etwas Bösem zu tun. Böses. Ja. Oder sieht es vielleicht nur so aus? Ja. Schaut, wenn die Leute einladen zur Halloween-Party, die 13-jährigen, 15-jährigen Leute oder so, dann muss man sich mal überlegen, sind diese 13, 15-jährigen jungen Leute böse Menschen? Stecken die mit dem Teufel unter einer Decke? Oder ist es einfach nur halt, weil es halt so ein bisschen so ist und weil man das witzig findet und so. Und dann sagen die vielleicht, ja, du musst dich aber schon so mit so Blut und irgendwie wie so ein Geister verkleiden und so. Und dann sage ich als Christ, also sag mal, das ist doch, das ist der Böse ist es doch. Aber dann stelle ich fest, die Menschen, die das machen, die sind gar nicht böse. Die meinen das gar nicht. Ja. Wenn jetzt nächsten Tage auch hier durch Villingen die Hexen rennen oder so, dann ist uns aber schon klar, dass das nur eine Maske ist. Der dahinter ist, ist vielleicht der Nachbar oder der Metzger oder so, der immer so leckere Wurst macht, weißt? Der hat nur eine Maske auf. Das Problem ist, dass viele Menschen hinter der Maske so tun, als hätten sie keine auf, weil sie das ganze Jahr über eine aufhaben. Das ist ein Problem. Ja? Und ich habe Menschen kennengelernt, auch Familien bzw. Paare in dem Fall, die haben jetzt nicht hier aus meinem Karnevalraum, die haben gesagt, ein Ehepaar, die haben gesagt, die nächsten Tage haben wir keine Kommunikation? Wir wissen nicht, was wir machen? Und dann, wenn es zu Ende ist, ist alles wie vorher. Problematisch. Problematisch, ja. Das ist schon die Frage, was ist das denn? Wo führt denn das hin? Ja. Also wir sehen also, auch da gilt es zu unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Total wichtig. Sonst haben wir mehr Angst, wie das wirklich schlimm ist. Ja, also führt mich eine Situation tatsächlich in etwas Böses hinein, dann ist es eine Versuchung oder sieht es nur so aus. Und da möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben. Es gibt mehrere Beispiele, aber ein ganz gutes Beispiel wäre Hiob. Aber bevor ich zu Hiob komme, nochmal, jetzt hier lacht er jetzt, der Mensch. Also jemand steht vor einer Entscheidung oder Unterscheidung und der ist sich dieser Gefahr bewusst. Allein wenn man sich dessen bewusst ist, ist schon die halbe Miete. Wenn ich das schon weiß, ja, wenn ich ein bisschen weiß, wie ich ticke, wie ich so bin, auf was ich so abfahre, wenn ich das weiß, das ist schon mal sehr hilfreich. Und dann überlegt, dann spricht er mit Menschen, die beteiligt sind, ob die eine andere Meinung haben oder nicht, spielt gar keine Rolle, ich habe das schon gesagt, darum das Sternchen. Die Leute, die meine andere Meinung signalisieren, die fordern mich heraus. Die immer nur sagen, genau, ja, also das strengt mich jetzt auch nicht an. Und deswegen, wenn deine Kinder, wenn wir Kinder haben, völlig anders ticken in manchen Dingen, völlig anders argumentieren, mach doch nicht. Ist doch gut. Ich möchte doch kein Kind, das immer nur nickt. Jawohl, das möchte ich gar nicht. Sondern warum? Und dann werde ich herausgefordert. Ja stimmt, warum eigentlich? Ja? Ich habe mich als Kind nicht getraut, meinem Vater die Warum-Frage zu stellen. Hat man sich gar nicht gewagt zu fragen, warum. Bei 40 Grad durfte ich nicht in kurzen Hosen in Gottesdienst. Da hätte ich nie gesagt, warum? Da habe ich halt, dann ging es in der langen Hose in Gottesdienst. Das war halt so. Heute die jungen Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht ist es bei allen anders, aber ich kenne das schon auch, dass mal jemand sagt, so mit zwischen 10 und 15, warum? Und dann wirst du herausgefordert. Da musst du überlegen und begründen und es ist gar nicht schlecht. Die Bibel lehrt kein Kadavergehorsam. Wir müssen auch als Erwachsene, als Leiter, als Pastoren, als Väter, als Lehrer, als wer auch immer, was wir machen, auch mal begründen, warum wir etwas tun. Auch mal Leute überzeugen davon. Geht aber nur natürlich in der Auseinandersetzung. Drüber beten natürlich auch und dann zu einer Entscheidung oder zu einer Unterscheidung kommen. Und ein gutes Beispiel und ein spannendes Beispiel ist die Geschichte von Hiob. Ich hatte vor einigen Monaten mal über das Thema gepredigt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und ich weiß, man darf das Spiel nicht mehr so nennen, weil, ja, Diskriminierungsthema und so. Das heißt ja heute, wer hat Angst vor dem weißen Hai? Finde ich einen Witz, ehrlich gesagt. Stehe ich auch nochmal dazu, habe ich ja dort gesagt. Dann sollen sie mich halt anzeigen. Ich finde es nämlich ein interessantes Spiel und habe da was über den Teufel gesagt, Satanas und so, habe ich erklärt. Und hier taucht es wieder auf, der Hiob, die Geschichte von Hiob, vielleicht kennen wir die. Und die Frage lautet, wurde Hiob jetzt vom Teufel versucht oder von Gott geprüft? Interessante Frage, wie ich finde. Und es wäre jetzt mal interessant, wenn wir so einen Zettel rumgehen lassen würden und jeder darf dann ein Kreuzchen machen, was er denkt. Vom Teufel versucht oder von Gott geprüft. Und da sehen wir jetzt eben so ein Beispiel, wo wir merken, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wir können das jetzt mal so machen per Hand, wer ist für und so. Das ist gar nicht so einfach, weil da spielen beide mit. Das ist das Problem. Da spielen beide mit. Und von Hiob heißt es, er war ein gottesfürchtiger Mann. Und wenn du gottesfürchtig bist und wenn ich gottesfürchtig bin, heißt es noch lange nicht, dass der Teufel nicht irgendwas vorhat. Heißt es überhaupt nicht. Ein Quatsch zu denken, ha ja, ich bin in Gottes Hand, mir kann doch nichts passieren. Das ist total unbiblisch. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Je mehr du in Gottes Hand bist, desto mehr gibt es da jemand, das auf dich abgesehen hat, weil sonst bist du gar keine Gefahr für den Bösen. So ist es auch für eine Kirche, für eine Gemeinde, für die Christenheit, für unsere Kinder, für Ehen und Familien. Alle die, die, der Paulus hat gesagt, alle die, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Also bekommen Schwierigkeiten. Nicht nur menschlich, auch geistlicher Art. Also hier die Frage, wurde hier vom Teufel versucht oder von Gott geprüft? Ich lese mal eine Bibelstelle, ich habe sie mal dabei. Wir sehen es hier, da geht es nämlich um Versuchung und Prüfung zugleich. Die Bibelstelle, hier haben wir sie aus Hiob 1, Vers 13. Da sprach Gott oder der Herr zum Satan, da ging es um diese Sache mit Hiob, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Also alles, was Hiob hat, sagt Gott zum Teufel, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Das einmal, und da gibt es nochmal, das ist ganz ähnlich, da hat er gesagt, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur sein Leben, also jetzt durfte er ihn sogar krank, und wir kennen, wenn wir die Geschichte kennen, Katastrophe, nur sein Leben darfst du ihm nicht nehmen. Sagt Gott zum Teufel. Ich habe dort erklärt in dieser Predigt, dass es unter anderem auch klar macht, wer der Chef ist. Gott steht über allem. Gott entscheidet. Gott legt auch Grenzen dem Teufel vor, was der darf und was nicht. Aber Geschwister, manchmal erlaubt Gott dem Teufel Dinge, wo wir sagen, das kann doch nicht sein. Das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit. Und in dieser Geschichte von Hiob wird eben deutlich, dass es Versuchung und Prüfung und zwar zugleich war. Und jetzt merken wir, und warum auch das Wort, ich habe es letztes Mal erklärt, das griechische Wort beides meint. Es kann auch mal beides sein. Und jetzt verstehen wir auch, warum das oft so schwierig ist. Es ist schwierig. Manches ist klar. Ja, wenn du den Gedanken hast, ich könnte jetzt mal was klauen, naja, also viele Dinge sind offensichtlich, aber manche eben nicht. Geht ja nicht nur immer um Sünde oder so, sondern schwierige Lebensumstände. Entscheidungen, Situationen, Unterscheidungen. Das heißt also, Gott erlaubte dem Satan zweimal, Böses über Hiob zu bringen. Das ist Versuchung. Böses ist Versuchung. Dies war aber im Plan Gottes drin. Und das ist Prüfung. Und das finde ich so wichtig. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Der Bilderrahmen. Wenn jeder von uns so einen Bilderrahmen hätte, das ist dein Leben, der Rahmen, der Plan Gottes, der steht fest. Steht fest. Da steht sogar drin, wann du stirbst. Weiß ich nicht, wann ich sterbe. Da steht's drin. Aber was sich in diesem Bild abspielt, kann auch mal sein, dass es eine Versuchung ist. Dass der Teufel, dass Gott mal Dinge zulässt. Manche sagen, das ist wie ein Hund, der so an der Leine und der kann nur so weit gehen, wie die Leine geht. Und der die Leine hält, ist Gott selber. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel jemand hier ist, der sagt, also ich erlebe nie Versuchungen und so, ist immer alles super im Leben, weiß gar nicht, wo du überhaupt Christ bist. Jesus wurde auch attackiert. Die Jünger wurden attackiert. Immer wieder gab es diese schwierigen Situationen im Leben. Und deswegen gilt, manchmal kann es sein, dass Gott erlaubt, dass etwas Böses geschieht. Aber das Böse kommt nicht von Gott. Das Böse kommt vom Feind. Und Gott hat, das wusste er natürlich, und das finde ich total mutmachend an der Hiob-Geschichte, Gott wusste natürlich um seinen Hiob. Der wusste, der Teufel wird die Zähne an dem Hiob ausbeißen. Der Teufel wird sich sowas von aufregen, weil er den Hiob nicht klein kriegt. Die eigene Frau von Hiob, ja, sage Gott ab, überlege euch mal, das war der Tipp der Frau, über ihren Mann, der total Gott wohlgefällig und alles. Und er sagt, hey komm, Ja, redest du jetzt wie die Thürinnen? Ja, was ist das für ein Geschwätz hier? Und dann sagt er diesen Satz, den wir bei Beerdigungen oft sagen, das auch ein Geheimnis beinhaltet, das Gute von Gott nehmen wir an, gell? Da haben wir kein Problem. Wieso sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Heute, aus dem, was wir wissen, würden wir sagen, das Böse, das Gott zulässt, nicht das Böse, das Gott schickt und sendet. Ja, weil Gott versucht nicht zum Bösen und er kann auch nicht versucht werden. Das heißt, hier war das wie quasi eine Schnittmenge. Ja, da war die Prüfung Gottes da, die über allem steht und ließ eine Versuchung zu. Ich habe auch überlegt, man könnte auch die Prüfung viel größer machen, die Versuchung kleiner, aber das ist ja nur eine grafische Sache. Mir geht es darum, dass wir das verstehen. Manchmal in unserem Leben lässt Gott Dinge zu, dass der Teufel etwas wirken darf, aber das ist auch wieder ein Test. Auch ein Test. Gott wusste bei Hiob, der kriegt es hin. Und jetzt schaut euch mal die Freunde von Hiob an. Die waren so schnelle Denker. Ja, das kann nie von Gott sein. Hast du gesündigt? Da kommen solche Sprüche, die gibt es heute auch noch. Ja. Dieses schnelle Denken, die Bibel ist voll davon. Jesus hat einen Blindgeborenen. Was sagen die Schnelldenker? Wer hat gesündigt? Der oder die Eltern? Das ist schnelles, intuitives Denken. Immer gleich, immer sofort, immer gleich wissen, anstatt zu sagen, mal langsam. Guck mal das mal an. Denk mal drüber nach. Und dann hat ja Jesus die Antwort gegeben. Weder der noch die Eltern, die Jünger haben gar nicht verstanden, was er meint. Hä? Wie weder der noch die Eltern? Und dann sagt Jesus, sondern damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wäre. Dann gingen aber Fragezeichen aus den Köpfen der Jünger hervor, die haben es gar nicht verstanden. Und dann heilt er ihn und die standen die ganze Zeit da, hä? Immer dieses Schnelle. Ja. Als sie im Boot waren, es kommt das Wasser, schnell. Was macht Jesus? Nicht schnell, sondern schlafen. Er schläft einfach. Also Vorsicht vor diesem Schnellen, allzu Schnellen. Warum hier ein Sternchen ist, weil es gibt noch andere Beispiele und ein bekanntes möchte ich euch noch sagen, das ist Paulus. Paulus war ein gewaltiger Mann Gottes, für mich nach Jesus der mächtigste Zeuge Jesu Christi, der jemals über die Erde gegangen ist. Also Paulus, das war schon, da ging echt was. Lies mal die Geschichten von Paulus durch. Gewaltig, es war ein Mann der Zeichen und Wunder. Weißt du, wenn jemand dahin steht und auf der einen Seite sagt, ich habe nichts begriffen, auf der anderen Seite steht er hin und sagt, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ja. Der sich auf der einen Seite total demütig klein macht, als der allerletzte sich bezeichnet mal und gleichzeitig sagt, hey, wenn ihr da große Geschwätzer habt in euren Gemeinden, da komme ich mal, um die Kraft der Aufgeblasenen zu testen. Die Aufgeblasenen, ist ja diese, so aufblähen immer. Und dann bringt er die Nadel mit, bupp, und dann macht es Platsch, nur Luft, heiße Luft, so redet er. Ja, und er sagt, wenn ich auch körperlich nicht bei euch bin, im Geist bin ich anwesend, ich weiß genau, was bei euch geht, übernatürlich. Also Paulus war ein gewaltiger Mann Gottes, wirklich. Also das ist aus meiner Sicht unstrittig, wenn man seine Geschichten anschaut. Und von diesem Paulus heißt es, dass er dreimal Gott gebeten hat, ein Problem in seinem Leben zu lösen. Das war kein kleines Problem, er hatte nämlich schwere körperliche Schmerzen. Dreimal. Den Herrn gebeten, 2. Korinther Brief kann man das lesen, nimm das weg. Und dreimal sagt Jesus zu ihm, das gibt sonst überhaupt keine Stelle, im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel nicht. Und sagt Jesus, obwohl er dreimal gebeten wird, sagt Jesus dreimal nein, nein, nein. Aber er sagt nicht nur nein. Er erklärt das Nein. Das ist dieses nicht schnelle, wie nein, sondern Jesus sagt dann, Paulus hat es ja mitbekommen, weil du so viele gewaltige Offenbarungen gehabt hast, du warst im dritten Himmel, du hast Dinge gesehen, du hast Sachen gesehen, du könntest hochmütig werden. Und deswegen, damit du nicht überhebst, bekommst du einen Pfahl oder einen Stachel für das Fleisch. Und dann heißt es wörtlich, 2. Korinther 12, oder in Kapitel 6 ist glaube ich, ein Teufel, der dich mit Fäusten schlägt. Oder ein Engel Satans, Dämon, der dich mit Fäusten schlägt. Also da war auch sowas. Auf der einen Seite war natürlich die Kraft Gottes da und Gott prüft den Paulus, indem er dem Teufel zugesteht, den Paulus zu drangsalieren, in dem Fall über körperliche Schmerzen. Das sind schon starke Geschichten, die wir in der Bibel finden. Und wisst ihr, deswegen wird man, wenn wir das verstehen, ich weiß nicht, ob ihr, ich hoffe, dass es nicht zu schwierig ist, ja, aber wenn wir das ein bisschen begreifen, dann wird uns auch klar, warum zum Beispiel manches Gebet nicht erhört wird. Warum manche Christen unsagbar leiden müssen. Da kommst du nicht mal mit ein paar Sprüchen, ja, glaub doch mal richtig und so hin. Einfach Dinge, die wir nicht begreifen. Morgen um 14 Uhr bin ich bei einer Beerdigung, auch wo wir herkommen, eine junge Frau mit 37, nach 5 Jahren schlimmster Krankheit stirbt sie jetzt. Ist gestorben. Diese schlimme Krankheit mit K, wisst ihr? Mit 35 Jahren, 2 kleine Kinder, Christin, die hat einen Blog gehabt, kannst mal nachlesen, was die schreibt. Die hat ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt. Jetzt ist sie zwar bei ihm, ist ja schön für sie, ja, freuen wir uns für sie, aber für die Kinder und für den Mann ist eine Katastrophe. Weißt du, die Gemeinde betet jahrelang dafür gebetet. Wenn man da schnell denken will, da macht man fast immer einen Fehler. Hören wir auf mit diesem, ja, ist doch klar, warum, hat nicht geglaubt. Wer sowas sagt, aus meiner Sicht, versündigt sich schwer. Auserkennte Hintergründe. Es gibt Situationen, wo das wirklich so ist. Es gibt Situationen, das kennen wir auch bei Jesus, da hat er gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er konnte in manchen Orten keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Das stimmt. Das ist keine Frage. Aber es gibt auch viele oder es gibt auch Beispiele, nicht viele, aber es gibt auch Beispiele, wo Jesus handelt, wo gar kein Glaube da war. Einfach so. Und wenn wir das ist so ein Beispiel, auch wenn wir Dinge hören oder erleben, nicht schnell urteilen, überlegen, prüfen, beten, nachdenken, ein Wort nochmal lesen, ja, das hilft enorm. Ja, das war mir einfach wichtig, jetzt mal auf Grundlage dieser Begriffe etwas zu diesem Thema nochmal zu sagen, Prüfung oder Versuchung. Also Prüfung grundsätzlich etwas, wo Gott uns testet. Versuchung, grundsätzlich etwas, was der Böse im Schilde führt, wo er uns zum Bösen, wo irgendwas Negatives rauskommen soll, ja. Und manchmal kann es sein, dass Gott in seiner Weisheit Dinge tut, die wir mit unserer Weisheit nicht verstehen. Und darum möchte ich uns Mut machen, ich appelliere an uns als Christen, wie lange du auch schon gläubig bist und ich auch, hör auf, ich sage es mir auch, Michael Großglas, hör auf und hör du auch auf, Gott verstehen zu wollen. Fang an, vertrauen zu wollen, auch wenn du es nicht verstehst. Es ist so leicht zu vertrauen, wenn man es versteht. Da brauche ich Gott eigentlich gar nicht dafür. Aber wenn wir es nicht verstehen, dann zu vertrauen. Ja, er bringt mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wisst ihr, das sind dann diese Dinge, die halten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch für die Zeiten, in der wir leben. Und deswegen gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Weder vor dem Bösen, noch vor der Fasnacht. Aber doch keine Angst vor der Fasnacht. Ja. Oder den Hexen, die da rumhüpfen. Ach. Ja, werden wir doch am Dienstag gleich mal sehen, wie es aussieht mit denen. Ja, noch vor anderen Dingen in unserem Leben. Keiner weiß, was noch kommt. Stehen wir auf, noch beten zum Abschluss, bitte. Herr, unser Leben liegt vor dir. Du siehst jeden Tag, jede Sekunde. Du kennst unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Du kennst unser Verhalten. Du kennst auch, wie wir alle Dinge so einordnen, auch von dem Glauben her, wie wir so stehen. Und du kennst die Situation in unserem Leben, wo wir manchmal nicht wissen, ist das eine Prüfung oder eine Versuchung. Ich möchte dich bitten, dass doch manches deutlich wurde durch diese 2 Verkündigungen und dass es auch zugelassen werden darf, dass es manchmal wirklich schwierig ist, dass es manchmal tatsächlich nicht leicht ist, zu unterscheiden. Und da bitten wir dich, Heiliger Geist, der du in uns lebst, dass du uns zu Menschen machst, die dieses erneuerte Denken haben. Erneuert. Die prüfen, worauf es ankommt, wie es auch mal heißt in der Bibel. Prüfen, worauf es ankommt. Oder wo es mal heißt von Paulus, prüft euch selbst, untersucht euch, ob ihr in diesem Glauben steht. Ja, und das geht alles in diese Richtung, nicht vorschnell, nicht plötzlich und intuitiv, sondern wirklich durchdacht und betend und mit dir zusammen, mit Menschen zusammen, Dinge zu besprechen und anzugehen. Danke, dass du auch all das siehst, was in unserem Leben noch kommt. in unseren Familien, in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, mit unseren Kindern, als Gemeinde, im Beruf, in unserem Land, Herr. Du siehst auch, was so weltweit läuft, auch in Politik und Wirtschaft, und dass man da manchmal gar nicht weiß, ja, was ist denn das jetzt? Und manchmal ist es so schwierig, auch wenn gläubige Menschen so unterschiedlich Dinge bewerten und beurteilen, und man weiß gar nicht, ja, was stimmt denn da nun? Wie es kürzlich hieß, Donald Trump wäre der Antichrist, und jemand anders sagt, es wäre ein Mann Gottes und so. Wo man sagt, ja, wie jetzt? Was denn nun? Herr, danke, dass du eine klare Position hast, eine klare Meinung, dass du einstimmig und einhellig eine Sache beurteilst. Und wenn wir uns als Menschen in unterschiedlichen Sphären da begeben, dann heißt es noch lange nicht, dass wir Recht haben. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns ein gutes Denken schenkst, ein gutes Vertrauen gibst auch in Dinge, die wir nicht verstehen. Danke, dass du auch die Zukunft einer jeden Kirche und Gemeinde siehst, auch hier unserer Gnadenkirche. Und wir sind gespannt, was du tust. Wir wollen unser Vertrauen auf dich setzen. Und wir danken dir auch für die Gemeindefreizeit, die jetzt stattfindet. Und wir beten, dass du auch da redest und wirkst und dass du gute Gemeinschaft schenkst und dass wir lernen aus deinem Wort und voneinander. Und wir wissen auch, dass der Feind nicht schläft. Dieser Böse, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und uns Angst macht und uns versucht zu verschlingen. Und so wollen wir keine Angst haben. Wir möchten all die Bedenken, die immer wieder kommen, egal für was, wollen wir dir unter dein Kreuz legen. Und wir wollen übernatürlich immer wieder erleben, wie du diese Bedenken, diese Ängste, diese Nöte, die Verzweiflung, die Fragen, die wir haben, umwandelst und verwandelst in ein tiefes Vertrauen in dich und deine Zusagen. Und da, wo jetzt Menschen, Geschwister hier, Menschen, die hören, vor solchen Fragen stehen, wo Menschen fragen, ist es eine Prüfung, ist es eine Versuchung, wo man unterscheiden oder entscheiden muss, da möchte ich dich bitten, komm du da hinein mit deiner Gnade und mit deiner Liebe, so wie es vorhin auch gesungen haben, und mit deiner Wahrheit. Und lass uns nicht der Wahrheit an ihr vorbeischauen, sondern wirklich ins Auge schauen, weil deine Wahrheit frei macht, die Wirklichkeit macht frei. Und so bewahr uns vor falschem, schnellen, intuitiv emotionalem Denken und hilf uns, richtig zu prüfen und zu erkennen, was du möchtest. Segne jeden, der heute da war. Herr, geh du mit uns auch in die neue Woche dann, und so legen wir dir unser Leben hin. Geben dir die Ehre. Amen. Bleiben wir noch stehen zum Schlusslied, bitte.